Dennis hat ja die Predigtreihe, die ich für den jungen Gottesdienst gemacht habe, quasi betitelt und benannt. Und wir haben die Glaube und Gesellschaft genannt. Und das Thema des heutigen Gottesdienstes soll ein bisschen die große Frage, die da oben drüber steht, sein. Christen und Atheisten, wie wir miteinander umgehen oder wie wir miteinander umgehen können. Das ist ein bisschen das, wo ich heute mit euch drüber nachdenken möchte. Und vielleicht ist es für euch mehr oder weniger relevant, je nachdem, wie viele Atheisten, nichtgläubige Menschen ihr in eurem direkten Umfeld habt. Sei das in der Familie oder auf der Arbeit oder Schule oder sonst irgendwo. Und um sich mit der Frage zu beschäftigen, muss man, glaube ich, ein bisschen verstehen, in welcher Gesellschaft und in welcher Situation wir heutzutage leben. Wir sind eine aufgeklärte westliche Gesellschaft und in den letzten Jahrhunderten gab es immer mal wieder so größere philosophische Gestalten, die das Denken maßgeblich geprägt haben. Und im vergangenen Jahrhundert war einer der großen philosophischen Denker Michel Foucault. Und im Zuge seines Arbeitens wurde von vielen in seinem Nachgang eben sowas Ähnliches formuliert, dass Menschen heute sagen, naja, immer dann, wenn du einen Wahrheitsanspruch äußerst, möglicherweise sogar einen absoluten Wahrheitsanspruch äußerst, dann ist es eigentlich nur eine Form von dir der Versuch, dass du Macht ausüben möchtest über mich. Und Macht über andere auszuüben ist natürlich heute überhaupt gar nicht en vogue. Wie kannst du wagen, sowas zu behaupten wie das, was ich glaube, ist wahr und das, was du möglicherweise glaubst, ist falsch. Das ist doch engstirnig. Das ist doch vielleicht ein bisschen arrogant, das spaltet, das ist exklusiv. Und wie gesagt, du willst Macht über mich ausüben, indem du sowas behauptest, ja, ich glaube, dass der christliche Glaube wahr ist und alle anderen Glaubensüberzeugungen möglicherweise falsch sind. Und unsere, das ist die Gesellschaft, in der wir leben, unsere pluralistische Gesellschaft, die tut sich heute eben extrem schwer mit solchen absoluten Wahrheitsansprüchen. Wenn der postmoderne oder der atheistische Mensch von heute hört, sowas wie wir aus dem Johannesevangelium kennen, Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, das ist das, was Jesus sagt, dann stellt ihn diese Aussage durchaus existenziell in Frage und er wird darauf reagieren und sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach, wie kann der behaupten, wie kann der sowas behaupten? Das ist doch exklusiv und er hat damit recht. Jesus ist in dieser Aussage exklusiv, indem er das sagt, was er sagt. Und die Frage ist, wie reagiert man denn auf sowas und wie geht man mit sowas um? Und viele Leute gehen damit um, indem sie das ein bisschen abbügeln und glattbügeln und möglicherweise sagen, naja, diese ganzen Religionen, die wir auf unserer Erde haben, es ist doch im Wesentlichen so, dass alle Religionen letzten Endes bei oberflächlichen Unterschiedlichkeiten doch im Wesentlichen dasselbe sagen. Ob du jetzt Christ bist, ob du Hindu bist, ob du Buddhist bist, Shintoist, Jainist oder was weiß ich irgendwas. Letzten Endes wollen doch alle Religionen eh nur dasselbe und sind höchstens oberflächlich ein bisschen unterschiedlich. Also alle Religionen haben dasselbe zum Inhalt und sind nur Spielarten oder Wege oder Aspekte, unterschiedliche Aspekte der Wirklichkeit. Und ich stehe jetzt hier und sage, ich behaupte, das ist falsch und das ist nicht möglich. Warum? Ich kann das auch durchaus ein bisschen belegen. Jeder Religionsgründer, und jetzt habt ihr vielleicht Mohammed vor Augen oder ihr habt Buddha vor Augen oder sonst irgendjemanden, nahezu jeder Religionsgründer hat in irgendeiner Art und Weise formuliert, ich bin ein Prophet, ich bin in einer besonderen Art und Weise erleuchtet und was ich machen kann, ich kann euch den Weg zu Gott zeigen oder zur Erleuchtung zeigen oder sonst irgendwas eben machen. Nur der Gründer des Christentums, nur Jesus hat die Dreistigkeit zu behaupten, ich bin Gott und ich bin gekommen, dich zu finden. Das tut sonst niemand. Und man sieht es zwischendurch immer mal an unterschiedlichen Stellen im Neuen Testament aufblitzen, wo das dann so quasi auf der Hüfte geschossen kommt, dann liest man zum Beispiel in Lukas 10, dass Jesus gegenüber seinen Jüngern, die kommen da total motiviert wieder nach Hause von ihrer ersten Aussendung, haben alles Mögliche gemacht, Kranke geheilt und Dämonen geheilt. Und Jesus stutzt sie dann ein bisschen zurecht und sagt hier, jetzt Ball ein bisschen flach halten. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und jetzt müsst ihr euch das abends vorstellen, beim Lagerfeuer sitzen die da, erzählen von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und Jesus sagt so einen Satz. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und ich kann mir das ein bisschen vorstellen, wie die da sitzen und denken, wann war denn das bitte? Wo war das denn bitte? Und wer zum Geier bist du eigentlich, dass du sowas behaupten kannst? Das ist jetzt keine Aussage, die man mal so nebenher in einem Gespräch fallen lässt und dann davon ausgeht, dass keiner darauf reagiert oder das irgendwie wahr oder ernst nimmt. Und unsere westliche Kultur ist da vielleicht manchmal auch ein bisschen schizophren. Und wenn man sich mal mit anderen Glaubensüberzeugungen übersetzt hat, zum Beispiel mal das hört, was jüdische Rabbinen sagen oder auch muslimische Imame sagen, die könnten oder die können problemlos zugestehen, dass sie sagen, wenn Jesus recht hat mit dem, was er behauptet, das bestreiten sie natürlich, sie sagen, er hat nicht recht, aber sie sagen, wenn er recht hätte, dann wäre der christliche Glaube tatsächlich eine in Anführungsstrichen überlegenere Form von Religion, weil es dann tatsächlich so wäre, dass Gott sich zu uns aufgemacht hätte und nicht wir irgendwas tun müssten, um zu ihm zu kommen. Das würde ein offener jüdischer Rabbi oder wie gesagt ein muslimischer Imam, die würden sowas durchaus zugestehen könnten. Die würden das wie gesagt bestreiten, aber sie würden sagen, wenn es so wäre, ja, dann ist es so. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Jesus nicht recht hätte mit dem, was er sagt, dann müsste man auch sagen, dann wäre der christliche Glaube die schlechteste Religion von allen, weil sie dann entweder Betrug wäre oder geistesgestört. Wenn Jesus nicht recht hat mit den Behauptungen, die er in Bezug auf sich von sich gibt, dann ist er der größte Betrüger und dann wäre er der größte Conman, würde man heute neudeutsch sagen, der Welt- und Menschheitsgeschichte. Also, entweder ist es der christliche Glaube ultimativ besser oder ultimativ schlechter als andere Formen von Religion, aber er ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Das ist eine Form, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Ein zweiter Weg, mit Wahrheitsansprüchen umzugehen, wie es zum Beispiel neuere Formen des Atheismus tun, und da fallen vielleicht solche Namen wie Richard Dawkins oder Christopher Hitchens oder sonst irgendwas, die würden einfach sagen, naja, ist doch ganz einfach, alle Religionen sind gleichermaßen falsch. Die haben einfach alle nicht recht. Und das wird dann öfter mal illustriert an diesem Elefantengleichnis. Das habt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es aus der Schule kennt, aus dem Philosophieunterricht, Religionsunterricht, Ethikunterricht oder sonst irgendwas. Ich habe es mal bildlich mitgebracht, dass man sich das vorstellen kann. Es kommt, hat seinen Ursprung im Hinduismus. Und da ist es eben so, dass in diesem Gleichnis diese Männer, die dort diesen Elefanten betasten, das sind alles Blinde. Und die werden, diese Gruppe von blinden Menschen auf Anweisung von einem indischen Raja, werden die eben an diesen Elefanten rangeführt und sie sollen sozusagen versuchen, ihn zu begreifen und zu betasten und dann Auskunft darüber geben, was ist eigentlich ein Elefant. Worum es sich bei diesem Tier handelt, weil sie haben den ja vorher noch nicht gesehen, sie wissen nicht, wie jemand aussieht, wie ein Elefant aussieht und können das dementsprechend nicht. Und jeder von den Blinden, die untersuchen ein anderes Körperteil von diesem Elefanten, aber jeweils immer nur einen Teil. Und zum Beispiel hier vorne, der die Flanke oder den Stoßzahn anfasst, der da vorne, der den Rüssel anfasst, der wird dann behaupten, naja, ein Elefant, der ist irgendwie lang und flexibel. Und der andere, der da hinten das Bein umschließt und es vielleicht gar nicht umgreifen kann oder sowas, der wird sagen, ja, ein Elefant, der ist massiv wie ein Stamm. Oder der dritte, der hier am Ohr rumtastet, der wird sagen, naja, der Elefant, das ist wie ein weites und wie ein breites Segel. Und dann werden die aufgefordert, ihre Erfahrungen miteinander zu vergleichen und sie stellen fest, dass die individuelle Erfahrung, die sie gemacht haben, indem sie eben einen Teil des Elefanten berührt haben, aus diesen Erfahrungen sie ihre eigenen ganz individuellen Schlussfolgerungen ziehen. Und was dieses Gleichnis tun soll, ist, es soll demonstrieren, dass die Realität unterschiedlich wahrgenommen wird von jedem Einzelnen von uns, dass sie unterschiedlich verstanden werden kann, je nachdem, welche Perspektive man hat oder sich eben ausgewählt hat. Und man versucht mit diesem Gleichnis eben zu demonstrieren oder zu behaupten, dass es eine absolute Wahrheit oder eine tatsächliche Erkenntnis von nur unvollständigen Wahrheiten eben auch immer nur relativ wahr ist und niemals absolut wahr sein kann. Das heißt, es ist immer ich, der sozusagen Aussage darüber gibt. Das klingt jetzt auch zumindest ein bisschen einleuchtend. Das wird dann eben in einem weiteren Schritt, wird dann dieses Gleichnis in der Regel dazu instrumentalisiert, um zu sagen, naja, alle Ansprüche, die Religionen sozusagen von sich geben, die dann eben sind wie die blinden Männer, die diesen Elefanten betasten, diese Ansprüche, die sollen quasi neutralisiert werden und man möchte ihnen damit nahelegen, liebe Religionen, liebe Glaubensüberzeugten von so und so, seid doch bitte demütig und wisst einfach, dass ihr nicht mehr als einen kleinen Aspekt der Wahrheit nur begriffen habt. So versucht man das Gleichnis eben darzustellen. Das Problem ist, das exakte Gegenteil ist der Fall. Was tut ihr nämlich, wenn ihr auf dieses Bild guckt? Bitte? Ihr seht den gesamten Elefanten. Ihr seid quasi diejenigen, die den angucken können und die Realität vollständig abgebildet sehen. Und das ist der ausschlaggebende Punkt an der ganzen Sache, die eben konstanterweise in diesen Interpretationsversuchen ignoriert oder missachtet wird. Das Gleichnis wird beschrieben aus der Perspektive des Rajas, der weiß, was ein Elefant ist und wie ein Elefant aussieht. Der ist eben nicht blind, sondern der kann die volle Realität des Elefanten wahrnehmen. Und deswegen hat dieses Gleichnis quasi den Anschein von Demut darin, dass es eben jetzt protestiert und sagt, naja, die Wahrheit ist größer, als irgendjemand von uns begreifen kann. Aber es ist ja gerade so, dass du, der du das Bild betrachtest, in einem Status der höheren Erkenntnis bist und die Wahrheit quasi tatsächlich betrachten kannst. Also zu sagen, ich weiß nicht, welche Religion wahr ist, das ist in der Tat eine sehr demütige Aussage. Eine vermeintlich inklusive Aussage treffen zu wollen, indem man sagt, keine Religion hat die Wahrheit, ist tatsächlich letzten Endes eine sehr exklusive Aussage. Und es ist nicht jeder engstirnig, der einen Wahrheitsanspruch geltend macht, weil, und ich glaube, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, dass ihr das an vielen Stellen in eurem Leben mit relativ großer Regelmäßigkeit tun werdet. Engstirnigkeit oder engstirnig ist nicht der Inhalt von einem Anspruch, sondern es ist die Art und Weise, wie man den kommuniziert und wie man den nach außen bringt. Wenn ich von oben herabschaue auf andere und ständig die Nase rümpfe und denke, der ist ungebildet, der glaubt nicht richtig, der sieht das Ganze nicht richtig und mich dann ständig über andere erhebe, dann bin ich eigentlich derjenige, von dem ich dachte, der wollte ich nie sein. Und genauso wenig wie dieses Elefantengleichnis in der Form funktioniert das, was von vielen vorgeschlagen wird. Religion soll man privatisieren. Also das soll nur noch im Bereich des Privaten relevant sein, aber man soll Religion bitte, Glaubensüberzeugungen aus der öffentlichen Diskussion am besten komplett raushalten. Also man sagt, gut, du kannst deine Glaubensüberzeugung haben, du kannst deine Weltsicht haben, aber lass das mal Privatsache sein. Und das hört man ständig, wenn man abends, sonntagsabends irgendwelche Talkshows guckt, sei es auf den Öffentlich-Rechtlichen oder sonst irgendwo. Da wird oftmals gesagt, argumentieren innerhalb unserer Gesellschaft darf man politisch ja, säkular ja, aber bitte niemals religiös. Das ist immer schlecht, wenn du das machst. Und tatsächlich ist das auch eine Sache, die haben manche Philosophen, Richard Porte zum Beispiel, ist ein inzwischen verstorbener, säkularer, atheistischer Philosoph, der genau das gesagt hat, dass er sagt, Religion in eine öffentliche Debatte, Glaubensüberzeugungen in welches Thema auch immer einzubringen, ist immer ein Diskussionsstopper. Das wird die Diskussion immer abbrechen. Warum? Sobald Menschen anfangen zu sagen, wie Gesellschaft auszusehen hat und sie eine religiös motivierte Begründung dafür geben, dann muss das Gespräch aufhören, weil all diejenigen, die die Überzeugungen von dieser Person quasi nicht teilen, die können das nicht nachvollziehen. Und dementsprechend sollte man das sozusagen außen vor lassen. Und lasst uns lieber zusammensetzen und lasst uns pragmatisch versuchen, so Dinge, die Probleme unserer Zeit wie Erziehung, Armut und Flüchtlingsthematik oder was auch immer zu diskutieren. Die Frage ist, funktioniert das so? Kann man das machen? Kann man seine Weltanschauung, kann man seine persönliche Überzeugung, egal ob die jetzt religiös oder säkular motiviert ist, kann man die einfach raushalten? Und wer sagt, dass eine säkular motivierte Überzeugung besser ist als eine religiös motivierte Überzeugung? Wer hat das Recht, das zu behaupten? Oder wer hat das Recht, das zu definieren? Jeder von euch, die ihr hier sitzt, wird im Gespräch mit anderen, in der Diskussion, in der Auseinandersetzung mit anderen, aus bestimmten Überzeugungen, die ihr in eurem Innern tragt, argumentieren. Und jetzt sagen zum Beispiel manche Atheisten, Gott gibt's nicht und alles, was wir an moralischen Entscheidungen treffen, ist letzten Endes relativ oder abhängig von der Person, die diese Entscheidung eben trifft. Also jeder darf für sich selber entscheiden, was für ihn im Kern richtig oder falsch ist oder in den Worten von Friedrich dem Zweiten, jeder darf nach seiner Fasson selig werden. Und das sollte man auch tun, solange es nicht irgendjemandem eben im Weg steht. Jeder hat das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Und jetzt kann man das natürlich, unterschiedliche Aspekte des Lebens haben auch unterschiedliche Formen, wie man zur Wahrheit gelangen kann. Es gibt empirisches Arbeiten, es gibt wissenschaftliches Arbeiten. Aber spätestens, wenn es um Aussagen von Moral oder von Wert geht, kommt Wissenschaft auch ganz schnell an ihre Grenzen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das Leben des Menschen hat einen gewissen Wert. Oder jeder Mensch sollte das Recht haben, für sich selbst Dinge entscheiden zu können. Das sind keine empirisch oder wissenschaftlich beweisbaren Aussagen, das sind eigentlich quasi religiöse Statements. Und das Problem ist eben, dass alles, was irgendjemand von euch oder von uns sagt, auf einer Überzeugung, auf einer Denkvoraussetzung beruht, auf die andere keinen Zugriff haben. Und das ist in allen Aspekten und in allen Facetten unseres Lebens der Fall. Ich weiß, dass das ein bisschen kompliziert ist, aber das ist wichtig, dass man das versteht, weil sonst wird es nämlich ein bisschen, also wird es einfach schwierig, überhaupt damit umzugehen. Ein kurzes Beispiel wäre zum Beispiel die Frage nach dem Scheidungsrecht. Jetzt haben wir hier einen Juristen sitzen, also wir sind bestens versorgt mit wirklichen Fachinformationen. Die Frage, wie unterschiedliche Gesellschaften das klären, wird ganz unterschiedlich beantwortet. Also Scheidungsrecht stellt sich die Frage, sollte es grundsätzlich einfach sein, eher einfach oder eher schwer sein, zu einer Scheidung kommen zu können? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Kann eine Scheidung relativ leicht passieren oder sollte die eben eine größere Hürde haben? Und jetzt, wenn man sich in unterschiedlichen Gesellschaften umguckt, wird man eben finden, dass in Kulturen, die jetzt so eine Aufklärung, wie wir das haben, nicht durchgemacht haben, dass da der Einzelne in der Sicht dieser Kulturen weit weniger relevant ist als zum Beispiel die Familie oder die Gruppe, zu der man gehört. Der westliche Individualismus, der sagt, dass die Einzelperson und sein Glück, die Erfüllung von seinen Zielen, die Verwirklichung von seinen Träumen, die absolute Maxime ist, da ist es wesentlich wichtiger, ein relativ einfach gehandeltes Scheidungsrecht durchführen zu können. Und dementsprechend ist es so, dass es zum Beispiel in Indien extrem schwer ist, innerhalb einer hinduistisch geführten, momentan hinduistisch sehr stark geführten Regierung eine Ehe scheiden zu können. Während man in säkularen Gesellschaften eher die Tendenz dazu findet, die Hürden da relativ niedrig anzusetzen, im Vergleich zumindest. Und wie gesagt, jede pragmatische Lösung, die man finden will, hängt immer von der Ideologie und der Weltsicht der Leute ab, die sich damit auseinandersetzen. Ein ganz interessantes Beispiel habe ich gelesen von einer amerikanischen Professorin für kulturelle Anthropologie, also die sich quasi aussetzt mit dem Wesen des Menschseins in anderen Kulturen. Was ist da unterschiedlich? Zum Beispiel in afrikanischen Kulturen, in westeuropäischen Kulturen oder in asiatischen Kulturen. Die war der festen Überzeugung, dass sie gesagt hat, ja, jede Gesellschaft bestimmt ihre Moral für sich selber. Das war ihre Überzeugung. Dann ist sie nach Afrika gegangen, hat dort gearbeitet und ist dort eben hingegangen mit der Überzeugung, ja, wir dürfen niemals unsere moralischen Vorstellungen irgendwelchen anderen, möglicherweise weniger weit entwickelten Gesellschaften, wie wir das sind, unsere moralischen Vorstellungen sozusagen aufzwingen. Dann ist sie nach Afrika gegangen, hat sich dort unterschiedliche Stammeskulturen angeguckt und hat auch gesehen, wie in afrikanischen Gesellschaften es eben zu dem Zeitpunkt, als sie da gewesen ist, oftmals so war, dass Frauen benachteiligt worden sind. Aufgrund der Familienstruktur, aus ihrer Sicht, aufgrund dessen, wie sie behandelt worden sind. Und sie hat einen Artikel darüber geschrieben, dass sie das nicht gut findet. Und die Resonanz darauf, auf diesen Artikel war, zwäng uns deine Werte nicht auf. Du zwängst uns deinen Glauben auf. Und sie hat gesagt, aber ich bin doch gar nicht religiös. Bis sie begriffen hat, dass sie es eigentlich doch war. Sie war ein säkularer Humanist, der an Sachen geglaubt hat wie universelle Menschenrechte. Und damit automatisch diese Kulturen, wo Frauen aus ihrer Perspektive unterdrückt worden sind, das Denken hatte, die sind falsch, das muss man ändern. Obwohl sie eigentlich immer dachte, naja, ich bin jemand, der sagt, zwäng nur niemals anderen Kulturen deine Wertüberzeugungen auf. Sowas wie Menschenrechte ist nicht an für sich selbst offensichtlich. Menschenrechte sind keine Dinge, die man empirisch beweisen könnte. Kann man nicht biologisch beweisen. Kann man nicht aufgrund von mathematischen Gleichungen ausrechnen oder sowas. Und deshalb ist es eben schwierig, den religiösen Menschen zu sagen, du darfst bloß nicht über deine Überzeugungen reden, wohingegen ich das als ein säkularer Atheist quasi ständig tue und auch meine, das Recht dazu zu haben. Und deshalb also die Frage, oh nein, die untere Zeile seht ihr einfach alle nicht, wie also miteinander umgehen. Für uns als Christen bedeutet es, dass wir auch erkennen müssen, dass wir manchmal selber Teil des Problems sind. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten des Selbstverständnisses und eines davon funktioniert so, dass man sagt, ich bin ein guter Mensch, ich stehe relativ zu allen anderen betrachtet ganz gut da. Ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich führe meine Ehe relativ ordentlich. Das passt schon irgendwie. Und wenn als für einen Christen dann eben noch dazu kommt zu denken, naja, ich lese in der Bibel, ich bete, ich folge Jesus nach, ich glaube auch das Richtige. Wenn das dein Selbstverständnis ist, dann ist es nahezu unmöglich, nicht auf andere herabzusehen und zu denken, naja, du glaubst aber nicht so ganz richtig und du denkst vielleicht in das Falsche und das ist alles nicht so ganz gut, wie du das machst. Das ist die eine Form und die eine Art und Weise des Selbstverständnisses. Die andere Art und Weise des Selbstverständnisses funktioniert folgendermaßen. Man hält sich vor Augen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um Rettung zu ermöglichen. Aber diese Rettung geschieht nicht irgendwie durch Kraft oder Macht oder durch Stärke. Jesus ist nicht auf einem Pferd in Mel Gibson-Manier gekommen, hat Attacke gerufen und alles plattgewalzt. Das ist nicht Jesu Art gewesen. Er ist ans Kreuz gegangen, dort gestorben und er hat es als ein Diener für diejenigen getan, die er retten wollte. Er ist schwach geworden und hat den Preis bezahlt. Und das bedeutet, und das ist jetzt ein bisschen reformatorische Theologie, dass Rettung, die nur in Schwachheit erreicht werden kann, auch nur in Schwachheit empfangen werden kann. Und das bedeutet für uns als Christen, wir haben nicht das Recht, andere aufgrund von Überzeugungen, die sie tragen, die wir möglicherweise als falsch erachten, gering zu schätzen. Und uns moralisch, geistlich oder sonst irgendwie überlegen zu fühlen. Wenn wir das tun, dann haben wir das Evangelium fundamental missverstanden. Ein Hindu oder ein Moslem oder ein Atheist kann in jeder Hinsicht besser sein als ich. Der kann geerdeter sein, der kann mutiger sein, der kann couragierter sein, der kann einen besseren Charakter haben, der kann ein besserer Ehemann sein, der kann ein besserer Vater sein. Das ist alles möglich. Unsere Beziehung mit Gott basiert nicht darauf, dass wir besser wären oder besser sein müssten als alle anderen oder als irgendjemand. Und wenn wir das als Kirche und als Gemeinde verstanden haben und wenn wir danach leben, dann glaube ich auch, dass es weniger Beschwerden über Selbstgerechtigkeit oder Hochnäsigkeit bei uns gäbe. Und dabei haben wir die Möglichkeit, so ein Denken auch abzulegen. Eines, was ich finde, der faszinierendsten historischen Rätsel ist dieses: Warum hat das Christentum letzten Endes das Römische Reich damals überlebt? Jetzt kann man fromm argumentieren und kann sagen, das war die Sache Gottes, das andere war es nicht. Ja, kann man machen, ist auch richtig, aber das ist nicht der einzige Punkt. Die griechisch-römische Welt glaubte damals, dass jeder das Recht hat oder jeder seinen eigenen Gott hat. Wir waren gestern in Salem Kitzheim, waren wir in Griechenland, da hatten wir das auch ein bisschen gemacht und gesehen, im griechisch-römischen Götterpantheon gab es für alle Dimensionen und alle Bereiche des Lebens eine quasi dafür abgestellte und eigene Gottheit. Das hat die griechisch-römische Welt geglaubt. Jeder kann und jeder hat seinen eigenen Gott. Und das ist eine moderne Einstellung, die wir heute auch durchaus an der einen oder anderen Stelle formuliert sehen. Niemand hat die Wahrheit, alle haben ein Stückchen. In diese Situation damals sind die Christen gekommen und haben gesagt, wir haben den wahren Gott, wir haben den einzigen Gott. Die griechisch-römische Welt damals hatte die toleranteste Weltsicht, die Christen eigentlich die intoleranteste. Aber die Art und Weise, wie die Christen gelebt haben, war das komplette Gegenteil. In der griechisch-römischen Welt wurden Arme gering geschätzt, in der christlichen Welt hat man sie geliebt. Die christliche Kirche hat angefangen, das Hospizwesen aus dem Boden zu stampfen. In der griechisch-römischen Welt hat man auf Frauen herabgesehen, in der christlichen wurden sie mit Rechten ausgestattet. In der griechischen Welt hielt man Rassen und Klassen im Wesentlichen getrennt, in der christlichen Welt hat man sie zusammengebracht, was die Welt empört hat damals. Als im 2. Jahrhundert Seuchen und Plagen durch das Römische Reich fegten und die Straßen voll waren mit Leuten, die von ihren Familien ausgesetzt und zum Sterben an den Straßenrand gekarrt worden sind, sind die Christen geblieben, haben sich um sie gekümmert und sind mit ihnen gestorben vielfach. Warum haben die Christen das friedliebendste, opferbereiteste und den inklusivsten Lebensstil gelebt, trotz ihres exklusiven Wahrheitsanspruchs, den sie gehabt haben? Und hier ist die einfache Antwort. Nach dem 11. September haben wir gerade erst quasi Jubiläum nicht gefeiert, sondern miterleben müssen. Nach dem 11. September konnte man in allen Zeitungen auf der ganzen Welt damals lesen, das Problem ist der religiöse Fundamentalismus. Wenn du glaubst, dass du die Wahrheit hast, dann wird genau so was passieren, dass du dir ein Flugzeug schnappst und in irgendeinen Turm reinfliegst. Fundamentalismus führt nicht notwendigerweise zu Terror. Es hängt immer davon ab, was dein Fundament ist, was die Basis ist, auf die du baust. Ich weiß nicht, ob ihr in den Vereinigten Staaten die Amish kennt, diese christliche, ich würde es nicht als eine Sekte bezeichnen, das ist eine christliche Gruppierung, die sehr traditionell lebt, Frauen alle mit Cappies, lange Haare, Männer ungeschorene Bärte und sowas. Habt ihr schon mal von amischen Terroristen gehört? Dass sich irgendjemand von denen irgendwo in New York, Manhattan in die Luft gesprengt hätte, um für seine Glaubensüberzeugung zu demonstrieren? Nee. Gibt's nicht. Warum? Und jetzt müsste eigentlich das hier kommen. Wenn dein Fundament ein Mann ist, der am Kreuz für seine Feinde stirbt, wenn der Kern deines Selbstverständnisses und deines Glaubens ein Mann ist, der für seine Feinde betet, dann schafft es das Leben, das die ersten Christen damals in den ersten Jahrhunderten gelebt haben. Ein maximal inklusives Leben aus einem maximal exklusiven Anspruch. Und daraus kann man dann ableiten, wie wir heute miteinander umgehen sollen. Selbst wenn da andere Menschen mit anderen Glaubensüberzeugungen und mit anderen Wahrheitsansprüchen sind, dann haben wir trotzdem auf Jesus zu gucken und gehen so wie er mit anderen Menschen um. Amen. Oder miteinander um. Amen.